Wir verstehen unser Leben in der Retrospektive. Das heißt, wir müssen uns erstmal angucken, warum habe ich denn reagiert, wie ich reagiert habe? Und das ist was, was gerade bei Eltern super wichtig ist, weil die Beziehung zu unseren Kindern ist die Beziehung, in der wir wahrscheinlich so oft getriggert werden wie in keiner anderen Beziehung, in der wir so viele Fehler machen wie wahrscheinlich in keiner anderen Beziehung. Und da ist es einfach super wichtig, hinzugucken, warum habe ich das so gemacht, wie ich es gemacht habe? Und was kann ich auch ändern?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema: Unsicherheit, Selbstzweifel und Sorgen von Eltern und werdenden Eltern. Gefühlt werden diese etwas schwierigen Kameraden ja direkt mit dem positiven Schwangerschaftstest frei Haus geliefert und bleiben, kleiner Spoiler, weit über den 18. Geburtstag des Kindes hinaus Teil des Familienlebens. Zum Glück gibt es Menschen, die sich mit diesen Emotionen sehr gut auskennen, wie zum Beispiel Jill Beyer. Sie ist Psychologin, schreibt Bücher und coacht Eltern, ganz besonders Werdende, in Sachen Mindset, wenn Sorgen und Zweifel die Oberhand gewinnen. Herzlich willkommen, liebe Jill. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Du bist ja Psychologin und da gibt es ja unendlich viele Felder, in denen man sich bewegen könnte. Warum arbeitest du mit werdenden Eltern und mit Eltern?
Ich arbeite mit schwangeren und werdenden Eltern vor allem dadurch, dass ich selber durch diesen Schmerz gegangen bin und gemerkt habe, wie du es gerade auch angesprochen hast, mit diesem positiven Schwangerschaftstest kommen diese Sorgen und Ängste. Ich bin damals ungeplant schwanger geworden und das ist auch ziemlich spannend. Es ist ganz egal, ob du ungeplant schwanger wirst, ob du geplant schwanger wirst, ob du einen langen Kinderwunsch hattest, ob du einen ganz kurzen Kinderwunsch hattest. Mit diesem Test verändert sich sofort total viel und diese Sorgen und Ängste sind sofort präsent. Und ich war zu der Zeit Mindset-Coach in der Handball-Bundesliga, habe da also quasi tagtäglich mit Leistungssportlern an ihrer Stresskompetenz sozusagen gearbeitet, damit sie besser mit Druck und Anspannung umgehen können. Und habe dann mit diesem positiven Schwangerschaftstest, also ich glaube wirklich keine 15 Minuten später, erstmal gegoogelt, ja, wer kann mir denn in meiner jetzigen Situation mit diesem Druck, den ich jetzt schon spüre, helfen?
Ja.
Und ich habe niemanden gefunden. Also niemanden, der sich nicht nur auf die Geburt spezialisiert hat, da gibt's ja total viel. Aber ich habe keinen gefunden, der sich wirklich auf diese schwangerschaftsspezifischen Sorgen und Ängste fokussiert hat, beziehungsweise eben nicht Leute, die meinen Kriterien auch standgehalten sind. Also mir hat es zum Beispiel nicht gereicht, dass das einfach, so blöd das jetzt klingt, eine Mama ist, die schon Mama ist, die schwanger war, die jetzt weiß, wie der Hase läuft. Das finde ich gerade bei so psychologischen Themen, die ja da mitschwingen, immer sehr gefährlich. Und was ich dann gemacht habe, ist, diese ganzen Methoden, die ich durch mein Studium, durch meine Weiterbildung und durch vor allen Dingen diese Arbeit mit den Leistungssportlern an der Hand hatte, habe ich für mich ummodelliert, auf meine Situation angepasst. Und es war wirklich so, dass ich relativ schnell die schönste Wartezeit der Welt hatte, sage ich immer. Und dann ist das so eine kleine Graswurzelbewegung geworden. Ich habe das dann erst auch mit meinen Freundinnen gemacht, die schwanger geworden sind, die, oh Wunder, auch Sorgen und Ängste sofort hatten. Und es ist jetzt wirklich so, seit knapp 4 Jahren mache ich nichts anderes, als mit Schwangeren und Eltern zu arbeiten.
Was haben Schwangere und Leistungssportler gemeinsam?
Das total viel.
Glaube ich, glaub immer ich nicht, wirklich. Ne? Doch, irgendwie schon. Ich habe sofort gespürt, als du es gesagt hast.
Alleine der Körper, ne? Der arbeitet auf Hochtouren. Egal, ob du Leistungssportler bist oder schwanger. Und auch als Mama, ne, müssen wir auch die ganze Zeit, körperlich sind wir die ganze Zeit aktiv. Und in allen Fällen ist es halt einfach so, je mehr du deine eigenen Gedanken unter Kontrolle hast, desto einfacher wird's. Und egal, ob wir jetzt Leistungssportler sind oder schwanger, Eltern oder auch im Beruf, Stress entsteht eben dann, wenn unsere Gedanken irgendwo sind, nur nicht da, wo wir sie haben wollen. Und das ist eben das Schöne. Es geht immer, das habe ich dir im Vorgespräch vorhin auch gesagt, es geht darum, dass wir an den Mechanismen von Stress und Sorgen und Ängsten arbeiten, weil die sind bei uns allen gleich. Mhm. Ja, der Stress an sich, die Sorgen und die Ängste sind dann zwar individuell, aber das, was dahinter liegt, das Muster, ja, ist bei uns allen gleich.
Ja, glaube ich sofort. Und das, was man dann in der Schwangerschaft lernt, also du arbeitest ja viel auch mit Schwangeren, das kann man wahrscheinlich auf alles andere anwenden, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Das ist der schöne Nebeneffekt sozusagen. Mhm. Das überträgst du automatisch unbewusst auf deine Beziehung, auf den Job, auf alles Mögliche, was dich vorher vielleicht noch gestresst hat, was dich dann aber nicht mehr stresst.
Ja, und du kannst deine Kinder beraten, ne? So ich als Teenie-Mama jetzt, du hast ja immer mal wieder dieses, wenn das Leben in den nächsten Gang schaltet, dann ruckelt, sagt man ja so schön.
Oh,
ne?
Ja.
Und das habe ich gerade so, meine Tochter ist gerade 12 und dann merkt man das, ne? Es ruckelt einfach. Und wenn du so selbst dein Mindset im Griff hast und da gearbeitet hast, dann kannst du so gut Dinge weitergeben oder eben nicht, wenn du es nicht getan hast.
Ja, genau.
Und dann wird man ganz schön hilflos, wenn man einem Teenie dabei zuguckt, wie er verzweifelt und man denkt so, ich kenne das, aber ich weiß jetzt auch nicht, was du machen kannst. Da ist es schon hilfreich, wenn man was an der Hand hat, ne?
Auf jeden Fall. Und wie du so schön gerade gesagt hast, die meisten haben nichts an der Hand. Weil wir lernen das nicht in der Schule, wir lernen das nicht im Studium, außer man studiert Psychologie. Und auch dann ist es nicht unbedingt die ganze Zeit der Fokus vom Studium. Aber genau das ist das Problem. Man weiß nicht, was man tun kann. Und es gibt unglaublich viele tolle Methoden, über die wir heute auch ein bisschen sprechen werden. Und man braucht einfach erstmal das Wissen und dann auch das Bewusstsein.
Ja, aber kann man überhaupt sorgenfrei schwanger sein und Eltern sein? Geht das?
Du kannst auch fragen, kann man überhaupt sein Leben sorgenfrei leben? Und ganz klare Antwort, nein, kannst du nicht.
Ja.
Also deswegen ist es viel wichtiger, als zu sagen, ich möchte nie wieder Sorgen haben oder ich möchte nie wieder Angst haben. Es ist viel, viel wichtiger, sich einzugestehen, okay, die werden wiederkommen. Das ist total normal. Ich kann da nichts gegen tun, aber ich kann was dagegen tun, wie ich mit diesen Sorgen und Ängsten umgehe. Und gerade der Punkt bei Sorgen ist ja, wenn wir da mal eine Definition draufpacken, oder meine zumindest, die ich immer so gerne nehme, ist, was sind Sorgen denn? Sorgen sind letztendlich negative Hypothesen über die Zukunft. Ja, es ist
schön gesagt, also sehr auf den Punkt.
Ja, genau. Und genau das ist es. Aber es ist eine Hypothese und meistens kein Fakt. Und Sorgen sind auch immer in Bezug auf die Zukunft und nicht unbedingt auf das, was jetzt ist. Das ist ein ganz wichtiges Verständnis, weil da merkt man halt wieder, wie wichtig die eigenen Gedanken sind und dass man da ganz schnell in so einen negativen Teufelskreis gerät. Das heißt, letztendlich ist es eben wichtig, damit man sich nicht die ganze Zeit verrückt macht. Egal, ob es die Schwangerschaft ist, wie zum Beispiel, ist mein Baby wirklich gesund? Ja, das ist eine Angst, die kennt fast jede Mama oder wahrscheinlich auch Papa. Und da ist eben der Punkt, wenn ich Angst davor habe und mir Sorgen mache, dann kann ich dir als Psychologin sagen, du hast zu 100% irgendwelche negativen Hypothesen im Kopf, weil ganz oft ist es ja so, wir haben Angst davor, aber der Arzt sagt, alles ist gut, die Hebamme sagt immer wieder, alles ist gut und trotzdem haben wir Angst davor.
Aber es gibt ja auch so Ängste, die haben durchaus ihre Berechtigung. Also so als Beispiel, ich hatte gerade in der Anfangszeit der ersten Schwangerschaft, hatte ich ganz viel Angst, dass was passieren könnte. Und man muss ja auch einfach sagen, das ist ja durchaus berechtigt. Also die Zahlen haben mir ja recht gegeben, dass die Anfangszeit einer Schwangerschaft durchaus nicht gut enden kann. Gibt es trotzdem Wege, diese Ängste auch loszulassen oder nicht ganz so konzentriert darauf zu sein?
Auf jeden Fall. Immer. Und da merkt man halt die Negativitätstendenz von unserem Gehirn. Unser Gehirn ist dazu da, uns zu schützen. Ja, wir wollen irgendwelche unangenehmen Situationen nicht nochmal erleben, wenn man zum Beispiel schon eine Fehlgeburt hatte. Oder aber man hat halt einfach Angst vor diesem Verlust. Und das ist das, was unser Gehirn von alleine macht. Du brauchst dich nicht anstrengen, um Sorgen zu haben. Die kommen von ganz alleine.
Das stimmt.
Ne? Und dieses Gegensteuern ist kognitiv anstrengender, kannst du aber in jeder, wirklich jeder Situation machen. War das, was dich gestresst hat, die potenzielle Fehlgeburt?
Ja, ich glaube schon. Also überhaupt alles, was so schief gehen kann. Aber du hast natürlich total recht, dass das auch Erfahrungen sind, weil ich wusste halt einfach auch von so aus familiärer der Erfahrung anderer Menschen, dass es schiefgehen kann und was alles passieren kann. Und meine Schwester ist mit einer schweren Behinderung auch auf die Welt gekommen. Also da sind natürlich Sorgen und Ängste, die sich schon auch nicht nur aus Hypothesen, doch, obwohl die Hypothese ist ja, dass es auch mir passieren könnte.
Genau,
ne?
Ja. Aber du bringst halt eine Erfahrung mit.
Genau.
Ne? Und eine, ja nicht eine lapidare Erfahrung, sondern eine hochemotionale Erfahrung. Das heißt, die hat sich in dein Gehirn eingebrannt mit allem, was dazugehört, ja, mit allen Erfahrungen, die du gemacht hast. Und natürlich ist es dann normal sozusagen, dass du mit Ängsten reagierst. Was ich dann immer mache, ist mich zum einen, ich bin Fan von leichten Methoden, die man sofort anwenden kann. alleine dich in dem Moment zu fragen, ist es ein Fakt oder eine Hypothese, kann super viel verändern, weil du in dem Moment verstehst, so wie du gerade auch, ach warte mal, das ist ja nur eine Hypothese, die ich aufstelle. Und dann sind wir wieder bei den negativen Hypothesen über die Zukunft. Mhm. Und du weißt nicht, was passiert. Das Problem ist, wenn du dich da reinsteigerst und sagen wir mal, du bist in der fünften Woche, ja, noch ganz früh. Und du hast jetzt schon die ganze Zeit Angst davor, entweder vor einer Fehlgeburt oder auch vor der Geburt. Du versetzt deinen Körper unentwegt unter Stress, wenn du da gedanklich bleibst. Und es werden immer Stresshormone ausgeschüttet, die ganze Zeit. Jedes Mal, wenn du darüber nachdenkst. Dein Körper kann nicht unterscheiden zwischen, das ist gerade wirklich passiert, oder ich gehe nur davon aus, dass das passiert, oder ich denke einfach nur drüber nach. Mhm. In allen drei Fällen werden Stresshormone ausgeschüttet. Und das kannst du ganz gut dir nochmal hochholen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Gruselfilm guckst, ja, oder Nachrichten. Da passiert was mit dir, ja. Vielleicht kriegst du Herzrasen, vielleicht schweißnasse Hände, ein mulmiges Gefühl. Das ist ja auch nichts, was dir passiert, wenn wir jetzt mal beim Gruselfilm bleiben. Aber dein Körper reagiert. Und das ist genau das Gleiche, wenn du dir ständig Sorgen und Ängste machst. So, dein Körper ist eigentlich die ganze Zeit unter Daueranspannung.
Ja. Also du hast jetzt schon mal so einen Punkt genannt, einmal kurz in sich gehen und gucken, ist es ein Fakt oder ist es eine Hypothese? Ich habe natürlich auch dein Buch gelesen, Kugelrund und glücklich heißt das. Und darin hast du auch ein Tool beschrieben, das ich super charmant fand. Fünfmal warum fragen. Also es hat mich sehr an meine Kleinkinder erinnert. Die fragen nicht nur fünfmal, die fragen 500 Mal. Aber warum soll man sich fünfmal warum fragen und wie funktioniert diese Methode? Genau, erzähl mal
kurz. Ja, sehr gerne. Stimmt, das mit den Kindern hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also, letztendlich ist es ganz oft so, dass wir, wenn wir Probleme haben oder wenn wir uns Sorgen machen, arbeiten wir nicht an der eigentlichen Ursache. Die eigentliche Ursache ist uns meistens nicht bekannt. Und wenn wir die Ursache nicht wissen, dann können wir das Problem eigentlich nicht lösen. Lass uns das an einem Beispiel machen, an dem mir diese Methode richtig krass bewusst geworden ist, als ich die damals gelernt habe. Ich bin ein Mensch, ich bin immer pünktlich.
Das ist ein bisschen unsympathisch.
Nein. Gleich bestimmt nicht mehr, weil du weißt, warum das so ist. Okay. Das war mir lange auch nicht bewusst. Mhm. Also, mich hat es dann tatsächlich auch, und ich war ja heute auch früh da, ne? Ich bin einfach immer lieber zu früh als zu spät. Und irgendwann war es so, dass mir war es nicht nur wichtig, pünktlich zu sein, sondern mich hat es auch wirklich gestresst, wenn ich dachte, ich komme nur eine Minute zu spät. Mhm. Ja, und zwar auch, weiß ich nicht, wenn der Termin noch 2 Stunden entfernt war und ich das noch gar nicht beeinflussen konnte, ob ich jetzt zu spät komme oder nicht. Und dann habe ich diese Methode angewandt, habe gefragt, okay, warum bin ich denn so gestresst? Ja, und dann kam als erster Punkt sowas wie, ja, weil ich das Gefühl habe, dass ich anderen die Zeit stehle. Okay, warum habe ich denn das Gefühl, dass ich den anderen die Zeit stehle? Ja, weil ich dann irgendwie ein ungutes Gefühl bekomme. Okay, warum bekomme ich denn ein ungutes Gefühl? Und dann kam irgendwann die tatsächliche Ursache. Und zwar, als ich Teenie war, ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt genau, aber was ich noch ganz genau weiß, ist, ich durfte bis 12 Uhr raus und ich war um 3 nach 12 zu Hause. Und meine Mama stand auf der Straße und hat auf mich gewartet, weil sie sich so krass große Sorgen gemacht hat. Und bei mir ist dieses sofort ein ganz komisches Gefühl entstanden, nämlich, dass ich schuld bin, dass meiner Mama es gerade nicht gut geht. Das war nichts, was sie mir damit vermitteln wollte, aber das ist das, was unser Gehirn von alleine macht. Es sucht sofort nach Gründen und ich habe für mich abgespeichert, ein limitierender Glaubenssatz, wenn ich zu spät komme, klaue ich anderen die Zeit und vor allem mache ihnen ein schlechtes Gefühl. Und das hat mich innerlich so getrieben für die nächsten 10 Jahre, bis ich irgendwann verstanden habe, ich will nicht mehr so gestresst sein und woran liegt das eigentlich? Und mit der Methode kann man halt total gut auf die eigentliche Ursache kommen.
Ja.
Die Methode heißt 5-mal warum fragen. Manchmal findet man sie unter 7-mal warum fragen. Das soll einfach nur also haltet euch bitte nicht an diesen 5 oder 7-mal auf. Es kann sein, wie hier zum Beispiel, ich glaube, es hat jetzt 3-mal warum gedauert. Es kommt einfach drauf an, wie gut man schon reflektieren kann. Und manchmal dauert es halt auch 10 oder 15-mal warum fragen. Mhm. Ja, und da, man geht einfach sukzessive immer mehr in die Tiefe.
Das ist echt spannend. Manchmal merkt man daran auch, was man für so Quatsch sich auch ausdenkt, ne? Ich hab das dann mal ausprobiert mit einer Freundin von mir, die sagte, die ist schwanger und die sagte dann, ich habe aber so ein bisschen Angst davor, dass ich das Baby nicht beruhigt kriege. Da dachte ich so, ach guck mal, ich habe das doch gerade gelesen, habe ich gesagt, warum hast du Angst davor, dass du das Baby nicht beruhigt kriegst? Und am Ende kam raus, sie hatte mal so eine Situation, da hatte sie auf das Baby ihrer Schwester aufgepasst, hat das Baby nicht beruhigt bekommen und erst als die Schwester wiederkam, hat sich das Baby beruhigt. Das war aber für sie ganz schlimm, so ein Versagensgefühl. Lustigerweise bei Warum kamen wir beim letzten Warum, kamen wir dann an bei, naja, weil Kinder sich ja immer nur von ihren Eltern beruhigen lassen. So, warte mal, ich bin ja, Eltern von diesem Kind. Also da kam dann auch so rum, okay, warte mal, das war irgendwie eine echt quatschige Abzweigung in meinem Gehirn, die das Relevante eigentlich gar nicht mit einbezogen hat.
Genau, und genau so funktioniert unser Gehirn. Und nur mit diesem Wissen, was es eigentlich, kann sie das jetzt lösen. Und ich zum Beispiel, ich bin nicht mehr gestresst, wenn ich mal nicht pünktlich komme. Ich weiß dann einfach für mich, dann rufe ich eben vorher an und sage, ich komme kurz zu spät. So, ja. Und auch im Vorfeld bin ich nicht gestresst. Aber ich komme trotzdem noch super gerne pünktlich. So, an meinem Wert dahinter hat sich nichts geändert, außer die Tatsache, dass ich dadurch nicht mehr gestresst bin. Und dafür müssen wir einfach wissen, was ist denn eigentlich das Problem? Und das
reicht
sieht
die Erkenntnis?
Kommt drauf an. Mhm. Kommt immer auf den Fall drauf an. In meinem Falle reicht die Erkenntnis, weil es so ein Aha-Moment ist und alleine dann werden synaptische Verbindungen neu ausgerichtet und ich kann bewusster damit umgehen. Manchmal reicht das aber natürlich auch nicht. Das kommt total auf die Situation drauf an, auf das Ereignis sozusagen.
Okay. Jetzt haben wir meine Lieblingsmethode hier einmal durchforstet, wie die funktioniert und so. Was ist deine Lieblingsmethode aus deinem Buch oder auch eine, die über das Buch hinausgeht? Wo siehst du die größten Fortschritte bei Mamas und Papas, wenn du mit denen arbeitest?
Wenn wir gestresst sind, wenn wir uns Sorgen machen, Ängste haben, dann ist es so, dass das eigentliche Event, also nehmen wir jetzt mal, ich habe Angst vor der Geburt oder ich habe Angst vor einer Krankheit oder so, dann ist die Krankheit oder die Geburt an sich machen nur 10% von unserem Stresserleben aus. Nur 10%. 90% entstehen durch unser Mindset. Durch die 90%, das sind unsere Gedanken, Interpretationen, Bewertungen, die wir haben. Und sich einfach mal, jedes Mal, wenn man gestresst ist, zu fragen, okay, wo sind die 10% und was sind eigentlich die 90%, kann schon super aufschlussreich sein, weil dann kann ich mit dem echten Problem arbeiten. Und oft ist es eben so, dass wir sagen, mich stresst das Chaos. Nee, dich stresst nicht das Chaos. Das Chaos sind 10%. Dich stresst, was du da gedanklich draus machst. Wie zum Beispiel, ich habe nichts hingekriegt, ich bin den ganzen Tag zu Hause und schaffe trotzdem nichts. Wie kann das sein? Bei allen anderen ist es immer sauber. Was unser Gehirn so gerne losplappert. Also sich darüber im Klaren zu sein, was sind 10% und was ist mein Anteil? Und das kann man total gut nochmal deutlich machen, warum wirklich 10%? Weil vielleicht stresst dich das Chaos gar nicht, mich aber. Ja? Oder andersrum. Oder Geburt. Es gibt Leute, die haben keine Angst vor der Geburt, die freuen sich drauf. Und dann gibt es wieder welche, die haben Angst vor der Geburt. Ja. Und es ist nicht die Geburt oder das Chaos oder die Krankheit oder sonst irgendwas, sondern es ist das, was wir draus machen.
Guck mal, meine Mama hat immer gesagt, sie fand Zahnarzt immer schlimmer als Geburt.
Verrückt, ne? Ja, dann hatte sie wunderschöne Geburten.
Ja, ja, vier Stück. Vier Kinder hat die auch. Ja. Und hat immer das gesagt. Und ich dachte dann nach der ersten Geburt, bist du wahnsinnig? Und habe dann erst verstanden, dass sie einfach unfassbare Angst vorm Zahn hat.
Ja, genau, das kommt auch. Ja.
Ja, es ist ja immer das Verhältnis.
Total. Ne?
Genau. Wenn man in der Schwangerschaft da gar nicht so gut mit sich arbeiten konnte oder vielleicht auch nicht die Person gefunden hat, mit der man arbeiten konnte. Man geht also quasi schon so ein bisschen gestresst in die Elternschaft rein, kommt davon auch nicht los. Ist das immer möglich, am Mindset zu arbeiten?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es auch noch möglich, wenn du 80 bist. Das ist total egal. Das Coole ist, in der Schwangerschaft, finde ich, da strukturiert sich das Gehirn von alleine um, so stark wie zuletzt in der Pubertät. Deswegen spricht man auch von der Muttertät oder Matreszenz. Und das Tolle ist, dass wenn man dann an seinem Mindset arbeitet, funktioniert es irgendwie besser, weil man auf diesen fahrenden Zug aufspringt. Deswegen ist es großartig, in der Schwangerschaft anzufangen. Aber auch wenn wir Eltern sind, lohnt es sich total. Und es ist, wie gesagt, durch die Neuroplastizität unseres Gehirns immer möglich. Und gerade in der Elternschaft eigentlich noch viel wichtiger, weil wenn wir uns alleine mal den Zeitaspekt angucken, eine Schwangerschaft dauert, wenn alles gut läuft, 9 Monate. Und Eltern sein, wenn es gut läuft, sind wir für den Rest unseres Lebens. Ja. So, das heißt, da ist auch viel mehr Potenzial für Stress, für Sorgen, für Ängste. Weil du hast am Anfang ja auch gesagt, die hören nicht einfach auf, wenn die Kinder 18 sind und aus dem Haus. So.
Nee, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ja, ne? Ja, also hat man manchmal das Gefühl, weil man die ja nicht mehr einfach so auf den Arm nehmen kann und einen Schnulli geben kann oder so. Und damit,
man muss loslassen.
Ne? Man muss wirklich
Kontrolle
abgeben. Ja, und man muss auch so, die Komplexität des Lebens nimmt ja so wahnsinnig zu, auch im Leben eines Kindes. Und man hat so wenig Einblicke dann. Und wenn dann dein Kind vor dir steht und wirklich komplexe Probleme mitbringt, dann musst du auch viel komplexer bereit sein, darüber mit dem Kind nachzudenken. Und da hilft das dann unglaublich.
Total. Ja. Und ich finde, das ist auch so, wenn man schwanger ist, dann hat man ganz oft das Gefühl, oh, ich bin jetzt alleine verantwortlich für dieses Kind so und ich habe, keine Ahnung, mache mir echt Sorgen, was ist, wenn was passiert und mein Körper dann schuld ist und ich dann schuld bin. Und man freut sich auf die Geburt, weil dann ist es endlich nicht mehr so. Und sobald das Baby auf der Welt ist, denkt man, oh Mann, es war so sicher in meinem Bauch.
Stimmt.
Und das ist auch dieses, es lohnt sich an. Also zu verstehen, wo bin ich eigentlich gedanklich? Weil sonst ist es immer so, dass das, was du nicht hast, sicherer erscheint, bis du es dann hast und du dann denkst, nee, das, was ich davor hatte, war eigentlich die viel bessere Option.
Ja. Ich muss da gerade, ein bisschen innerlich lachen, weil hier gerade so die Sonne rauskommt und so reinscheint. Und ich dachte, so ist es mit dem Mindset ja auch. Ne? Also der Raum wirkt sofort ganz anders, wenn hier Sonne reinscheint. Es ist der gleiche Raum. Aber wahrscheinlich ist es mit dem Mindset ja ähnlich. Ne? Dass wenn du anderes in einem anderen Licht es dir anguckst, dann ist plötzlich was ganz anderes.
Total. Und das merkt man ja bei dem Beispiel Geburt nochmal total schön. Entweder ich habe Angst davor, dann ist es ein schreckliches Event, selbst wenn es dann doch total schön wird. Oder eben ich freue mich drauf und dann bin ich A, im Vorfeld nicht gestresst und B, genieße ich wahrscheinlich die Geburt auch viel mehr. Weil dein Mindset bestimmt tatsächlich, wie es dir geht, wie du dich fühlst und wie du dann auch handelst.
Ist es aber nicht auch ein bisschen Typsache, ob ich lieber positiv oder negativ überrascht werden möchte? Also ich bin so ein Typ, ich gehe immer sehr optimistisch an Sachen dran und denke mir, wenn es schief läuft, dann kann ich mich immer noch ärgern. Aber ich kenne auch Leute, die sagen, nee, ich möchte mich mental auf den Worst Case vorbereiten und kann dann nur noch positiv überrascht werden, bin aber vorbereitet auf das schlimmste Szenario.
Ja, definitiv. Das Ding ist nur, wie sehr stresst mich dann der Worst. Ich liebe den Worst Case tatsächlich, wenn man sich da mal wirklich mit auseinandersetzt. Das tut man aber ganz oft nicht, weil man bleibt bei dem Worst Case stehen und guckt aber nicht dahinter.
Was ist genau Mindset? Also wir sagen jetzt häufig Mindset, aber was ist denn das ganz genau?
Letztendlich ist Mindset nichts anderes als deine Denkweise, deine innere Haltung, deine Interpretation zu Dingen.
Ja. Und wie bildet die sich oder wie schwer ist es auch, die umzubilden und da die Pfade zu verlassen, die man sich irgendwann so schön breit getreten hat, auf denen es einfach ist, zu wandeln?
Wie bildet die sich? Durch unsere Erfahrungen, die wir machen. Ganz oft eben auch durch Sorgen und Ängste von anderen Leuten, die wir übernehmen, gerade die Eltern. Und du hast ja ein Buch geschrieben, Keine Angst vor der Angst. Und da ist auch, ich glaube, es war ein Bürgermeister, der gesagt hat, er hat immer früher gehört, pass auf, vorsichtig und so weiter. Und dadurch ist er ein sehr ängstlicher Junge geworden. Und genau sowas ist das halt, unsere Erfahrung. Und je emotionaler sie sind, desto stärker prägen sie sich ein. Was ich bei dem Bürgermeister total schön fand, war nochmal zu sehen, auch wenn wir Situationen erlebt haben, die uns eigentlich geschwächt haben sozusagen, entstehen da auch immer positive Sachen, so wie er jetzt zum Beispiel darauf sehr bewusst achtet, was er zu seinen Kindern sagt und was nicht. Also jedes nicht so schöne Erlebnis führt auch dazu, dass irgendwo was Positives entsteht. Das kann man halt vielleicht nur Jahre später sehen.
Ja.
Und auch da nochmal den Schwenker ganz zum Anfang. Meine ungeplante Schwangerschaft war für mich ja erstmal so, oh Gott, wie soll das werden? Und ich habe mich doch jetzt hier in der Bundesliga weitergesehen und so. Mhm. War für mich in dem Moment halt nicht so das schöne Erlebnis. Da sind natürlich meine Töchter draus entstanden. Das schönste Erlebnis, was es gibt, das weiß man aber zu dem Zeitpunkt halt nicht unbedingt. Und darüber hinaus auch noch meine Selbstständigkeit. Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber alles nicht. Und das wäre nicht passiert zu 100%, weil ich nie den Drang hatte, mich selbstständig zu machen. Das kam dann einfach. Das wäre nicht passiert, wenn dieses Erlebnis nicht passiert wäre. Ja, und auch das soll noch mal so ein bisschen Leichtigkeit reinbringen, dass man nicht weiß, was aus doofen Situationen auch passieren kann.
Ja, das stimmt.
Und zu deiner Frage, wie schwer ist es, neue Denkweisen aufzunehmen? Kurzfristig ist es total einfach. Ja? Also das ist nicht das Problem. Mhm. So, man kann sich immer fragen, ja, okay, sind das gerade 10 oder 90%? Das Schwierige ist dann, dieses Andersdenken zum neuen automatischen Denken werden zu lassen.
Vor allem in Stresssituationen.
Genau,
ne?
Genau, das in stressigen Situationen wahrzunehmen. Mhm. Weil wenn wir gestresst sind, sind wir im Autopiloten. Dann kommen wir da meistens nicht ran. Das ist Training. Das ist nichts anderes als Training. Man trainiert diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion, der unter Stress sofort passiert, dass man den ausdehnt.
Wie macht man das? Mach mal ein 10-Sekunden-Coaching hier.
Ja, das ist halt, du musst dir, also wir verstehen unser Leben in der Retrospektive. Das heißt, wir müssen uns erstmal angucken, warum habe ich denn reagiert, wie ich reagiert habe. Und das ist was gerade bei Eltern super wichtig ist, weil die Beziehung zu unseren Kindern ist die Beziehung, in der wir wahrscheinlich so oft getriggert werden wie in keiner anderen Beziehung, in der wir so viele Fehler machen wie wahrscheinlich in keiner anderen Beziehung. Und da ist es einfach super wichtig, hinzugucken, warum habe ich das so gemacht, wie ich es gemacht habe und was kann ich auch ändern. Und oft ist es bei Eltern so, wir trauen uns gar nicht hinzugucken, was wir falsch gemacht haben, weil dann haben wir als Eltern ja einen Fehler gemacht. Das darf ja nicht sein. Auch da ist wieder total viel Druck, der von der Gesellschaft kommt oder was auch immer. Und auch da kann man immer wieder fragen, was sind die 10, was sind die 90%? Und es ist halt leider Mindset-Arbeit wirklich wie eine Tablette, dass ich dir jetzt hier eine Sache sagen kann und dann, wow, ist alles anders. Sondern du darfst dir dann wirklich angucken, okay, was hast du gemacht? Wirklich reflektieren in die Tiefe und nicht nur, ja, ich habe das gemacht, sondern auch, wie zum Beispiel mit der Warum-Frage, was ist das eigentliche Problem? Was ist die echte Ursache?
Ja.
Und da muss man halt einfach jeden Tag in die Reflexion gehen, um wirklich zu verstehen, was sind meine grundlegenden Muster und an denen kann man dann arbeiten, damit stressige Situationen nicht mehr stressig sind. Und natürlich gibt es Akutmethoden, ja, Atmung zum Beispiel. Wenn du gestresst bist, atmest du automatisch, jeder Mensch auf dieser Welt und die Tiere tatsächlich auch, total schnell und flach.
Mhm.
Ja, ist alles super sinnvoll aufgebaut von der Natur, was du dann aber in stressigen Situationen machen kannst. Wenn du merkst, dass du gestresst bist.
Ja? Das muss man erstmal merken. Da
genau,
hast du recht,
und auch das ist Training.
Ja.
Du kannst nicht einfach sagen, ah ja, heute merke ich aber, wann ich gestresst bin. Nee, meistens ist es ja so, wir sind dann Freitag und wir denken, boah, die Woche war so stressig, ich brauche unbedingt Wochenende. Und dann denkt man, oh, es ist Sonntag, mein Wochenende war so stressig, das ist schon zu spät. Du musst merken, wann, also in der Situation musst du merken, dass du gestresst bist. Und nur dann kannst du halt auch gegensteuern. Zum Beispiel mit der Atmung, dass du wirklich tief einatmest und länger ausatmest.
Mhm.
Und das Tolle an der Atmung ist, hast du immer dabei. Du hast deine Atmung immer dabei. Du musst sie nur bewusst einsetzen. Und dann ist es halt das Tolle, du hast ein sympathisches und ein parasympathisches Nervensystem. Das eine ist für die Anspannung zuständig, das andere für die Entspannung. Und beides funktioniert nicht.
Ja, ja.
So. Und wenn du bewusst die Atmung einsetzt, shiftest du ins parasympathische Nervensystem, was für die Entspannung zuständig ist. Manchmal musst du 3-mal atmen und manchmal musst du auch 30 Minuten atmen.
Mhm.
So. Nur du musst es A aktiv tun in der Situation und du darfst nicht aufhören nach 3-mal, weil du denkst, hat nichts gebracht.
Ja, ja.
So.
Ja, ja, glaube ich. Also es wirkt so wahnsinnig trivial, das mit dem Atmen. Und ich finde, also gerade bei den Kindern, wenn ich denen sage, jetzt atmet mal tief durch, dann wird man immer so ein bisschen mitleidig angeguckt, so nach dem Motto, und das ist jetzt dein bester Tipp, so, boah, Gnade dir, ne? Aber es ist manchmal der beste Tipp, ehrlich gesagt.
Um
und
abzukühlen.
Auch an sich selbst. Ja, ist so, ne?
Total.
Ja, ist echt interessant.
Und was ich bei Kindern merke, ist, dass du es nicht mehr sagen musst. Du kannst auch einfach selber so atmen und das Nervensystem von deinem Kind wird darauf anspringen, ganz unbewusst.
Ja, stimmt. Und man kann auch einfach gemeinsam, wenn man sich so anfasst und so, dann kommt man ja eh so ein bisschen in diesen Gleichschritt und dass man dann auch ähnlich atmet und so, da kann man da wahrscheinlich auch viel machen. Ne?
Total.
Sag mal, Selbstzweifel, ne? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen, nur so zwischen den Zeilen. Warum haben wir gerade in dieser Elternschaft so unglaublich viele Selbstzweifel?
Das ist eine gute Frage. Ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Ich glaube, das größte Problem ist gesellschaftlicher Druck. Ja, wir müssen gerade als Mamas oder auch, nee, eigentlich auch als Eltern, ja, auch Väter sind damit ja eingeschlossen. Es gibt ein ganz bestimmtes Bild, wie wir sein sollen. Und dann stellen wir fest, hups, irgendwie, wie soll das gehen? Wie soll ich denn jetzt plötzlich mit 3 verschiedenen oder 30 verschiedenen Bällen jonglieren? Und wir haben halt einfach nicht mehr dieses Dorf, was so wichtig ist, haben wir nicht. Und dadurch fällt es super schwierig, irgendwie allem gerecht zu werden. Aber auch da ist es wieder so, letztendlich ist es ein Mindset-Thema.
Ja. Ja, und man konkurriert auch mit diesen Medienmüttern, wenn man ehrlich ist, und nicht mit realen. Also mein Endgegner ist ja die Mama von Bobo Siebenschläfer und Conny mit der Schleife immer. Das sind meine beiden Endgegner, weil die immer geduldig sind. Die machen nie Rabatz. Und Conny versteht auch immer alles und Bobo schläft immer ein. Die eigenen Kinder verstehen gar nichts und schlafen auch nicht ein, nicht mal, wenn sie sollen. Und das hat mich manches Mal, also ich habe jedes Mal den Impuls, diese Geschichten zuzuklappen und zu sagen, Kinder, das ist nicht das echte Leben.
Ja, was mir immer total hilft, ist, wenn ich merke, dass ich getriggert werde durch irgendwas, also zum Beispiel Social Media, super gefährlich. Kognitiv wissen wir alle, dass das nicht die reale Welt ist, aber es macht trotzdem was mit uns, weil wir dann immer sehen, was wir alles nicht hinkriegen. Und auch da, ich habe für mich einen Mindset-Shift gemacht. Ich habe gesagt, okay, immer wenn ich jetzt auf Instagram irgendjemanden sehe, der mich triggert, ist der Triggerpunkt ja trotzdem in mir. Das heißt, ich nehme mir die Macht wieder und sage, okay, warte mal, was hat die Person gerade, was ich vielleicht will oder wo ich einen Mangel sehe und warum habe ich den Mangel? Und dann habe ich die Macht wieder bei mir und nicht mehr bei der Person, sondern dann kann ich gucken, okay, warte mal, ist mir das jetzt wirklich so wichtig, dass ich was dafür tue, es zu bekommen? Oder kann ich sagen, nee, warte mal, eigentlich ist mir das nicht so wichtig.
Ja, der Preis, ne? Dass ja, man genau. Den einmal ganz kurz sich anguckt, das Preisschild, das an dieser Eigenschaft, dieser immer geputzten Wohnung oder wie auch immer da dranhängt, das muss man auch erstmal bereit sein zu zahlen.
Genau, und gerade bei dem Putzen habe ich für mich relativ schnell festgestellt, okay, warte mal, was bedeutet es denn, wenn ich eine super picobello saubere Wohnung habe? Es bedeutet, dass ich ganz viel Zeit ins Aufräumen stecken musste und es bedeutet gleichzeitig, dass ich nicht viel mit meinen Kindern gemacht habe. Und ich habe einfach diesen Mindset-Shift gemacht, dass ich gesagt habe, okay, Chaos im Haus bedeutet, ich habe viel Quality-Zeit mit meinen Kindern verbracht und seitdem habe ich nicht mehr so ein großes Thema mit Chaos und weiß, okay, ey, einmal am Tag abends räume ich auf oder wir und dann ist gut.
Ja.
Und wenn ich aber die ganze Zeit denke, oh mein Gott, die Wohnung sieht schon wieder total scheiße aus, ich kriege einfach nichts hin, wie kann das sein? Bin ich sofort wieder im Stress, produziere Stresshormone, werde zickiger, schimpf mehr mit meinen Kindern. Und warum? Wegen was?
Ja, man muss ja auch mit sich selbst arbeiten, ne? Also man hat ja nur die Ressourcen, die man hat. Ich hab zwei Nachbarinnen, ich bin sozusagen umringt von perfekten Hausfamilien, muss man schon fast sagen. Also das sind nicht die Mamas, die da alles putzen und sauber halten und so. Die haben das irgendwie in ihrer DNA und die machen eine Menge mit ihren Kindern. Diesen Mindset-Shift kann ich leider aus guten Gründen nicht machen, weil die sind tolle Mamas. Und zwar kann ich das aus vollem Herzen sagen. Aber die haben das so richtig in ihrer Erziehung schon so drin. Immer wenn die was rausholen, räumen die das sofort wieder weg. Das wiederum zeigen die ihren Kindern auch und so. Also irgendwie, die haben so eine Ressource, die ich nicht habe, weil dazu bin ich einfach im Kopf auch ein bisschen zu chaotisch und habe immer 100 Sachen im Kopf und habe nicht so dieses, ich nehme was raus und stelle es sofort wieder zurück, immer. Sondern ich habe dann eine nächste Idee und mache es anders. So, das heißt, ich muss mit mir arbeiten und wenn ich mit mir arbeite, schaffe ich es nicht, so eine Wohnung zu haben wie die. Und dann muss man davon auch mal Abschied nehmen. Weil der Preis, jemand anders zu sein zu müssen, ist mir auch zu hoch.
Naja, oder was du halt auch machen kannst, wenn du sagst, das ist so eine mega tolle Eigenschaft, die will ich auch haben, kannst du musst eigentlich nur 8 Wochen durchhalten, jeden Tag immer wieder alles, was du anfasst, wieder sofort zurücklegen. Und nach diesen 8 Wochen ist das eine Gewohnheit. Nur die 8 Wochen durchzuhalten, das ist das Schwierige. Und das ist auch das, was in der Mindset-Arbeit so schwierig ist. Weswegen ich, alle meine Angebote gehen mindestens 8 Wochen mit täglichen Übungen. Weil du musst täglich was machen. Weil auch da arbeiten wir wieder mit der Neuroplastizität deines Gehirns. Weil wissenschaftlich belegt ist es, dass du nach ungefähr 6 bis 8 Wochen eine neue Gewohnheit aufgebaut hast. Und dann ist es wie Zähne putzen oder die Schuhe zu binden, das machst du einfach. Ja. Du musst nicht mehr überlegen, wie gehen denn meine Schuhe nochmal zu, sondern du machst es einfach. Und das ist das, was deine Nachbarinnen machen, weil sie ist eine Gewohnheit. Die denken ja nicht darüber nach, oh Mann, ich muss jetzt noch die Sachen wieder zurückräumen, sondern die machen es einfach. Und bei dir ist es jetzt gerade einfach noch so, du denkst dann wahrscheinlich, oh nein, ich hätte das ja zurücklegen müssen, habe ich gar nicht gemacht. Mhm. Und die Frage ist dir das so wichtig, das auch hinzubekommen, dann kannst du es hinbekommen. Es ist halt eine Sache, die du lernen kannst, bis sie Gewohnheit ist, und dann macht dein Gehirn das von automatisch oder dein Körper.
Ja, ja.
Die Frage ist nur, willst du das? Willst du es 8 Wochen?
So viele Dinge, die man noch lernen könnte. Ne?
Ja, und genau, total.
Für die man etwas aufwenden könnte, aber es ist ja auch ein bisschen endlich, sage ich mal, die Zeit, in der man so mit kleinen Kindern zusammenwohnt, die ist ja gar nicht so groß. Will ich da jetzt wirklich so einen Aufriss machen oder denke ich mir, es wird vorbeigehen und dann kann ich immer noch dran arbeiten, habe ich auch mehr Zeit.
Genau, ne? Und so. Das ist jetzt wieder Mindset. Ja. Du sagst, nee, warte mal, eigentlich, das ist mir echt zu anstrengend. Brauche ich nicht. Und dann brauchst du dich aber auch nicht mehr über das Chaos aufregen, weil du dich bewusst dagegen entschieden hast. Das wichtige Wort ist hier bewusst.
Mhm.
Weil oft machen wir das nicht bewusst. Und dann regen wir uns die ganze Zeit darüber auf, warum wir das Chaos haben und alle anderen es hinkriegen, aber wir irgendwie nicht. Und aber wenn du dich bewusst dafür entscheidest, es nicht zu lernen, kannst du auch bewusst sagen, es stresst mich jetzt auch nicht mehr. Aber ich könnte, aber ich will nicht. Ich habe Besseres zu tun.
Sehr befreiend. Ich finde das gerade alles sehr, sehr befreiend. Ich fühle mich gerade schon voll so gemindsettet.
Ja, perfekt.
Ist cool. Ja, eine letzte Frage, weil die mich wirklich interessiert. Du bist Expertin in Sachen Mindset. Verlierst du persönlich nie die Nerven?
Das wäre so schön.
Sonst, wenn du ja sagst, hätte ich jetzt auch deine Töchter eingeladen. Direkt.
Also nee, natürlich verliere ich auch ich meine Nerven, vor allem wenn ich getriggert werde, weil auch ich habe immer noch limitierende Glaubenssätze, ja, die mir entweder nicht bewusst sind oder die ich noch nicht für mich lösen konnte. Und natürlich habe auch ich emotionale Situationen, die meine 8000er sind. Ja, ich glaube, was bei mir anders ist als bei vielen anderen, weil ich das eben schon seit 10 Jahren mache, meine Hemmschwelle, was Stress angeht, ist einfach höher. Ganz viel kann ich nicht mehr nachvollziehen, weil mich das einfach wirklich nie gestresst hat, weil ich schon viel an meinem Mindset gearbeitet habe. Aber zum Beispiel waren wir jetzt im Sommer im Urlaub in Österreich und gleich in der ersten Nacht hat meine Tochter einen Krampfanfall bekommen.
Oha.
Und das sind natürlich auch so Sachen. Jeder Elternteil, der sowas schon mal mitbekommen hat, weiß, dass das nicht schön ist. Und wenn es dann auch noch in einer anderen Stadt ist, man überhaupt nicht weiß, was mache ich jetzt? Dann mussten wir ins Krankenhaus, dann musste sie mit dem Heli in ein anderes Krankenhaus auf die Intensiv verlegt werden, weil sie noch 3 weitere Krampfanfälle hätte. Also total Albtraum. Und natürlich hat mich das gestresst. Aber das Gute ist, dass ich ganz viele Dinge aus dem FF mache. Und mich dadurch wieder reguliere. Mhm. Und das ist das. Ich kann mich sehr schnell wieder regulieren, auch in sehr stressigen Situationen, weil ich einfach verstanden habe, okay, warte mal, auch der Krampfanfall, 10%. Was mache ich gerade damit? Ja, ich habe Angst, dass Folgeschäden bleiben. Ja. Ich habe ganz viele Ängste. Und wenn ich mir die angucke, ja, was ich dann auch wirklich gemacht habe, ich habe gesagt, okay, wir wissen, sie wird davon nicht sterben, aber es könnte halt sein, dass sie Epilepsie hat. Ja, okay, was ist das Schlimmste, wenn sie das hat? Okay, sie kann vielleicht nicht die Sportarten machen, die sie irgendwann toll findet. Okay, ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, eigentlich schon. Und dann habe ich da wieder ein bisschen Entspannung reinbekommen, weil gerade in so Akutsituationen, ich kann ja gar nicht für meine Tochter richtig da sein, wenn ich selber total gestresst bin. Weil das merken unsere Kinder ja. Vor allen Dingen, ich bin ja auch da wieder gestresst wegen negativer Hypothesen, die ich aufstelle.
Ja, und der Körper macht ja auch nur Stress, weil er denkt, dass er den nutzt. Und ich finde, das einmal nochmal so sich klar zu machen und sich zu fragen, nutzt mir dieser Stress gerade? Und der nutzt ja am Anfang. Du hast schnell reagiert.
Genau.
Du hast ganz schnell wahrscheinlich einen Krankenwagen angerufen.
Genau.
Du hast ganz schnell, du warst komplett unter Strom, sehr fokussiert und hast genau die richtigen Dinge vermutlich gemacht mit diesem Stress. Und dann hattest du sie ja aber in den Händen von erfahrenen Ärzten und Ärztinnen und hast in dem Moment wahrscheinlich im Normalfall hättest du den Stress aufrechterhalten, du hast dich aber dafür entschieden, den dann auch ein bisschen loszulassen und daran zu arbeiten, weil er dir nicht mehr nutzt. Ich finde diese Nutzt-mir-das-Frage ist so hilfreich in solchen Sachen noch.
Total. Und da merkst du halt auch, um zur Eingangsfrage zu gehen, es geht nicht darum, nie wieder gestresst zu sein. Es geht nicht darum, nie wieder Sorgen und Ängste zu haben. Die sind hochrelevant in genau solchen Situationen. Aber genau solche krassen Situationen haben wir halt nicht jeden Tag. Die sind sehr punktuell und sehr selten, Gott sei Dank. Aber der Mechanismus dahinter ist eben der gleiche, wie auch wenn ich Angst vor einer Präsentation habe. Der Körper reagiert mit Kampf, Flucht oder Erstarren. Immer. Und ganz oft, viel zu oft, eben in Situationen, die wir es nicht brauchen, wo wir es einfach nicht brauchen, wo es die Situation dadurch nur schlimmer macht.
Ja, so ist es. Das ist echt, das ist ein großes Thema. Ne?
Ja, es ist ein ganz riesen Thema.
Vielen, vielen Dank, liebe Jill, auf jeden Fall.
Sehr, sehr gerne.
Und bei uns geht's dann am nächsten Donnerstag zusammen mit Elke Schicke weiter. Wenn ihr noch Links und Infos zu dieser Folge, zu Jill und zu ihrem Buch haben möchtet, dann findet ihr das in den Shownotes. Und wer noch viel mehr hören möchte über Jills Arbeit, kann das auch in ihrem Podcast tun. Da müsst ihr einfach mal auf Kugelzeit-Coaching gucken. Da findet ihr ganz viele Infos und eben auch diesen Podcast. Wenn ihr Kritik, Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt uns wie immer gerne an podcast@eltern.de. Und bis wir uns wieder hören, lasst es euch gut gehen. Alles Liebe aus Hamburg.